Seite. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, um Gottes Wort mit euch zu teilen. Eine kurze Frage zu Anfang, wie handhabt ihr das bei euch? Ist es okay, wenn ich euch mit du anspreche oder habt ihr das mit sie? Völlig okay mit du, okay. Gut. Wenn man irgendwo neu ist, also ich frage lieber vorher, damit man sich dann auch nicht unnötig ein Ärgernis vielleicht für Leute ist. Wer mich etwas näher kennt, der weiß, dass ich als Kind recht abenteuerlustig war. Ich habe mich für alles interessiert, was so mit dem, was so dem Thema Überlebenstraining zu tun hat. Ich fand es damals als Kind immer toll, im Wald herumzulaufen und habe mich vor allem mal gefreut, wenn mein Vater mich mitgenommen hat auf Wandertouren. Und als Kind hatte ich eine recht naive Vorstellung vom Leben und ich habe mich oftmals als jemand gesehen, der in der Welt herumreist, viele Gefahren besteht und dann doch immer heil aus der Sache herauskommt. Und interessanterweise bin ich dann doch mehr in der Welt herumgekommen, als ich es eigentlich gedacht hätte und auch als meine Mutter es immer gedacht hatte. Also ich habe schon einige Länder dieser Welt gesehen. Muss sagen, so Filme wie Indiana Jones, das ist so das, was meine Kinder so geprägt hat. Also das ist so das, wo ich mir mal so gedacht habe, ja, das ist ein guter Lebensinhalt. Dieses Jahr bin ich 30 Jahre alt geworden und auch zum ersten Mal Vater. Ich bin zur Hälfte als Pastor angestellt, studiere nebenbei noch Theologie, mein Master am Martin-Luther-Seminar, im Fernstudium. Um es kurz zu machen, mein Leben verläuft heute ganz anders, als ich es noch vor 20 Jahren gedacht hätte. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass das Leben, was ich jetzt führe, mir eigentlich schon genug an Action und Abenteuer bietet, eigentlich schon mehr als mir lieb ist. Und vielleicht ergeht euch das auch so, die Herausforderungen des Alltags reichen oftmals schon aus, um uns an unsere Grenzen zu bringen. Gerade wenn wir versuchen, als Christen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, auch hier in Deutschland zu leben, merken wir sehr schnell, dass dieses Leben auch oftmals uns vielleicht wie so eine Art geistliches Überlebenstraining vorkommt. In einer gewissen Weise stimmt das auch. Im Predigtext heute aus dem Alten Testament, habt ihr auch aufgedruckt auf euren Blättern, steht in 2. Mose, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Und dieser Text lehrt uns einige wichtige Prinzipien, die wir als Gottes Volk lernen müssen, damit wir in dieser Welt geistlich überleben können. Deswegen habe ich meine Predigt auch den Titel gegeben, wie wir in dieser Welt überleben können. Ich werde den Text einmal vorlesen. Danach kam Amalek und kämpfte Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Felszeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Soweit der Predigtext für heute. Im Gegensatz zu unserer Denkweise nach dem Muster erstens, zweitens, drittens, dachte der Hebräer in verschiedenen Schichten, wobei die Kernaussage in der Mitte lag. In diesem Fall ist es bei uns der Vers 11. In diesem Vers wird die entscheidende Aussage gemacht, die für den Verlauf der Geschichte von großer Bedeutung ist. Solange Moses Hände erhoben waren, hatte Israel die Oberhand. Ließ aber Mose seine Hände sinken, dann siegten die Feinde Israels. Anders ausgedrückt könnten wir auch sagen, ohne die segnende Gegenwart Gottes können wir in dieser Welt nicht bestehen. Also wir brauchen die segnende Gegenwart Gottes, um in dieser Welt zu bestehen. Diese Aussage wird von vier Gedankengängen begleitet, die schrittweise zu unserer Hauptaussage hinführen. Also betrachten wir den Text heute mal wie so eine Zwiebel in Schichten, wobei wir jeweils von außen nach innen gehen. Ein erster Gedanke ist heute: erwarte Kämpfe. Erwarte Kämpfe. Das sind die Verse 8 und die Verse 16. Uns wird berichtet, dass Amalek kam und gegen Israel kämpfte, während diese auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land Kanaan waren. Die Amalekiter waren sehr wahrscheinlich ein Nomadenvolk in Arabien. Und wir lesen an dieser Stelle überhaupt gar keinen Grund von dem Angriff, warum sie gegen Israel zogen. Jedoch wird uns in 5. Mose 25, 17 bis 18 ein näherer Einblick in diese Geschichte geliefert. Ich lese diese Verse einmal vor. Dort sagt Gott zu Mose: Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Also hier wird uns ein näherer Einblick in diese Geschichte, in diese Begebenheit gegeben. Amalek handelte heimtückisch an Gottes Volk. Uns wird gesagt, dass sie Gott nicht fürchteten. Aus diesem Grund ging Gott auch mit diesem Volk so hart ins Gericht, dass er Amalek den Krieg erklärte, bis sie völlig vernichtet seien. So wird es uns in Vers 16 gesagt. Das Volk Israel hatte Kämpfe zu erwarten. Gott versprach ihnen erst Ruhe, wenn sie im verheißenen Land leben würden. Und tatsächlich lesen wir in 2. Samuel 7, Vers 1, dass Gott Israel unter der Herrschaft Salomo diese Ruhe gab vor allen Feinden. Unter Davids Nachfolger Salomo konnten sie diese Ruhe in vollen Zügen genießen. Der biblische Schreiber drückt es so aus in 1. Könige 4, Vers 20: Juda und Israel waren eine Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und sie waren fröhlich. Also hier wird uns gesagt, da hat Israel einen Punkt in seiner Geschichte erreicht, wo sie diese Ruhe, diesen Frieden genießen konnten. Doch noch war es für sie nicht so weit. Das Volk wanderte in fremden Ländern und hatte Widerstand und Kämpfe zu erwarten. Und Gott machte ihnen hier auch klar: ohne Kampf würden sie nicht in das verheißene Land kommen. Als Christen befinden wir uns heute in einer vergleichbaren Situation. Die Bibel sagt, dass auch wir auf dem Weg in ein verheißenes Land sind, in die ewige Heimat bei unserem himmlischen Vater. Das Neue Testament beschreibt unseren Lebensweg als Christen hier auf dieser Erde auch als Pilger oder als Menschen, die auf einer Wanderschaft sind, Menschen, die auf einer Reise sind. So schreibt es Paulus in Philipper 3, Vers 20: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Oder in Hebräer 13, Vers 14 wird uns gesagt: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Genauso müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass diese Welt für uns Christen feindliches Territorium ist. Damit will ich nicht sagen, und damit sagt die Bibel auch nicht, dass es in dieser Welt keine schönen Dinge für uns als Christen zu genießen gibt. Also nicht alles in dieser Welt ist schlecht. Also es gibt viele gute Dinge, viele Segnungen, die Gott uns bereits in dieser Welt schenkt. Aber die Bibel macht trotzdem deutlich, dass diese Welt eine in Sünde gefallene Welt ist, in der wir Menschen und eben auch wir Christen nicht vom Leid verschont bleiben. Und die Bibel lehrt deutlich, dass wir, die wir zu Gottes Volk gehören, drei große Feinde haben. Das ist einmal der Teufel, das ist diese gottlose Welt und das ist unsere alte Natur. Das sind die Einflüsse, unter denen wir unser Leben führen. Und erst im Himmel, so wird uns in der Bibel verheißen, werden wir von diesen Feinden vollkommen befreit sein. Als Christen haben wir Kämpfe zu erwarten. Ich weiß nicht, wie es in deinem persönlichen Leben ist. Ich konnte zumindest noch keine Situation in meinem Leben ausmachen, wo ich sagen konnte: jetzt hier werde ich ganz konkret vom Satan versucht. Das ist immer für mich ein bisschen schwer auszumachen. Man fühlt vielleicht sehr starke Anfechtung, aber ob das jetzt direkt von Satan persönlich kommt, ist nicht immer ganz so einfach auszumachen. Wenn es aber dann um diese gottlose Welt geht, wenn es um eine Gesellschaft geht, die Gott ablehnt, da merke ich schon, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich während meiner Ausbildung für meinen Glauben verlacht wurde oder wo man Schwierigkeiten bekommt, wenn man sich die Internetblogs durchliest und wenn man zu christlichen Themen Stellung bezogen wird, was für eine Stimmung da teilweise im Volk, auch hier in Deutschland ist, die eine sehr antichristliche Haltung hat. Da merke ich schon, dass mich als Christ das irgendwie berührt und traurig macht. Und der meisten Schwierigkeiten, muss ich sagen, habe ich mit meiner alten Natur. Also der alte Mensch, der eben noch nicht den Willen Gottes tun will, der immer wieder in Sünde fällt, der immer wieder in alte Verhaltensweisen zurückfällt, die Gott nicht gefallen. Das ist das, was wir als Christen in dieser Welt zu spüren bekommen. Die erste Anwendung für uns besteht darin, dass wir mit dieser Erwartungshaltung leben sollen. Also erwarte Kämpfe. Denn wenn ich weiß, womit ich zu rechnen habe, dann werde ich ganz anders leben, als wenn ich blauäugig in den Tag gehen würde. Wenn ich Gott darum bitten würde, dass er alle Anfechtungen, alle Versuchungen und alle Krankheiten von mir fernhalten solle, dann bete ich falsch, weil Gottes Wort uns sagt, dass all diese Dinge kommen werden. Jesus hat für seine Jünger gebetet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Johannes 17, Vers 15. Es ist Gottes Wille, dass seine Kinder für eine gewisse Zeit hier in dieser Welt leben. Gott mag uns sehr viel zumuten, was uns nicht gefällt, doch er hat versprochen, dass er sein Volk nicht aufgeben und nicht verlassen wird. Und Gott wird Sorge dafür tragen, dass jedes einzelne seiner Kinder nicht verloren geht, sondern eines Tages bei ihm ankommt. Erwarte also, dass sein Glaube auf harte Proben gestellt wird. Ein zweiter Gedanke aus unserem Text: Gehe nicht planlos in den Kampf. Die Verse 9 und die Verse 14 und 15. Amalek griff Israel an und Mose, der Führer des Volkes, reagierte darauf, indem er Josua, seinen Diener, die Anweisung gab, wehrfähige Männer aus dem Volk auszusuchen, um gegen Amalek zu kämpfen. Er selber würde sich auf den Hügel stellen, gemeinsam mit Gottes Stab in der Hand. Es gab vor der Schlacht Dinge zu überlegen und zu planen und nach dem Kampf ebenso. Nach dem Kampf war es Gott, der Mose anwies, die Begebenheiten schriftlich festzuhalten, damit die nachfolgenden Generationen sich der Taten Gottes erinnern konnten, einschließlich der Verheißung, dass Gott eben mit Amalek Krieg führen würde, bis dieser Feind von Gottes Volk eines Tages vollständig vernichtet sein würde. Gottes Volk braucht Anweisungen, um für den Kampf bereit zu sein. Gottes Volk braucht ebenfalls die Erinnerung an die bisherigen Taten und an die Verheißungen Gottes, in denen wir Gottes Absichten für unsere Zukunft erkennen können. Eine Anleitung finden wir zum Beispiel im Epheserbrief, der Text, der heute eingangsweise gelesen wurde. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 17 daraus. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Mose sollte für die kommenden Generationen den Sieg schriftlich festhalten, sodass die Israeliten immer wieder neu diese Begebenheit nachlesen und sich in Erinnerung rufen konnten. Wir haben heute den unschätzbaren Schatz von vielen weiteren Taten Gottes schriftlich in der Bibel festgehalten. Wir haben eine echte Grundlage für unseren Glauben. Und vor allem haben wir mit dem Buch der Offenbarung die Verheißung, wie es einmal mit dieser Welt, wie es auch mit uns als Gottes Volk einmal zu Ende gehen wird. Dort wird uns verheißen, dass Gott über all seine Feinde triumphieren wird und dass unsere Pilgerschaft eines Tages hier auf der Erde zu Ende kommen wird. Und dann erwartet uns eine neue Welt, in der Gottes Herrschaft vollkommen zum Tragen kommt. Lebe also nicht planlos, sondern lebe auf der Grundlage von Gottes Taten in der Vergangenheit und bete darum, dass Gott seine Verheißungen auch in deinem Leben wahr macht. Ein Beispiel dazu. In 2. Mose 20, 7 bis 6, das ist ein Bestandteil der 10 Gebote, da sagt Gott von sich, dass er Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und aufgrund dieser Aussage bete ich zu Gott, dass er auch meinen Kindern, auch jetzt vor allem meinem Sohn, dem Aaron, auch die Gnade schenkt, dass er eines Tages errettet wird. Ich werde Gott in meinen Gebeten daran erinnern, dass er seinem Volk diese Zusage gemacht hat, dass er diese Gnade seinem Volk weitergeben wird, dass dieser Segenskanal weitergehen wird von Generation zu Generation. Und ich vertraue darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich habe die Erfüllung sowohl in meiner Familie gesehen, als auch in der Familie von meiner Frau. Also Gott ist so gnädig zu uns. Alle meine beiden Eltern sind gläubig, meine drei Geschwister sind gläubig, und bei meiner Frau ist es ebenfalls so. Und wir haben gläubige Großeltern, wir sind Gott sehr dankbar dafür. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass auch eine solche Verheißung keine hundertprozentige Garantie dafür ist, dass meine Kinder auch wirklich glauben werden, sondern vielmehr ist es ein Vertrauen in Gott, der versprochen hat, sein Volk zu segnen. Ein dritter Gedanke. Kämpfe den Kampf. Verse 10a und Vers 13. Wir lesen davon, dass es nicht bei der Vorbereitung alleine blieb, sondern dass Josua auch tatsächlich in den Krieg zog und gegen Amalek kämpfte und es besiegte. Es reichte nicht aus, dass Mose auf dem Berg stieg mit seinen beiden Freunden zusammen mit dem Stab Gottes, so wichtig das auch war, so musste Josua dennoch in die Schlacht gehen mit dem Volk und musste sein Schwert schwingen. Gottes Volk musste lernen, dass es die Kämpfe wirklich kämpfen musste, um ins verheißene Land zu kommen. Also sie durften nicht passiv bleiben. Nur Gebet alleine reichte nicht aus und nur der Kampf alleine reichte nicht aus. Beides war gleichermaßen notwendig. Auch das Neue Testament lehrt uns diese Wahrheit, dass Gottes Volk, will es siegreich durch dieses Leben gehen, muss es sowohl beten, als auch praktisch tätig werden. So lesen wir zum Beispiel von den ersten Christen in Apostelgeschichte 4, die Verse 29 bis 31. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also hier sehen wir, dass die Christen sowohl mit allem Ernst zu Gott beteten und ihn baten, dass er göttlich eingreifen würde. Aber sie gingen eben auch los und verkündeten Gottes Wort. Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, hat einmal gesagt, einige Leute beten vergeblich, weil sie sich nicht darum bemühen, zur Erfüllung ihrer Gebete beizutragen. Lebe und bete intensiv und handle danach. Um auf das Beispiel mit dem Gebet für meine Kinder bezogen, bedeutet das, dass ich viel Zeit damit verbringen werde, für meine Kinder und jetzt besonders für meinen Sohn im Gebet einzustehen und ihm Gott anzuvertrauen. Doch das entbindet mich nicht von meiner Pflicht, auch ihm ein Leben im Glauben vorzuleben. Eher im Gegenteil. Wenn ich Gott darum bitte, dass er meine Kinder retten soll, dann stehe ich als Vater, dann stehen wir als Eltern in der Pflicht, ihm und seinen Kindern auch das Evangelium zu erzählen. Dann ist es meine, dann ist es unsere Aufgabe als Eltern, dass unsere Kinder die Möglichkeit haben, von Gott zu hören. Gott möchte Menschen retten, aber er tut es nicht unabhängig von der Verkündigung seines Wortes. Und dieses Prinzip gilt im Grunde für alle Bereiche unseres Lebens. Gott möchte, dass wir ihn um alles bitten, aber er möchte auch, dass wir die Möglichkeiten ausschöpfen, die er uns gegeben hat. Natürlich muss man auch sagen, irgendwann kommen wir mit unseren Möglichkeiten an unsere Grenzen. Und dann gilt es, Gott zu vertrauen, dass er das tun wird, was er für richtig hält. Ein vierter und letzter Gedanke aus unserem Text. Kämpfe nicht alleine. Die Verse 10b und 12. Mose ging nicht allein auf den Hügel, um für das Volk einzutreten. Er konnte sich wahrscheinlich schon ausrechnen, dass er früher oder später nicht mehr die Kraft haben würde, alleine den Stab erhoben zu halten. Also das ist eigentlich eine recht praktische Sache. Jeder kann das von uns mal versuchen, wie lange er die Hände so erhoben halten kann, ohne dass er gestützt wird. Man könnte noch überlegen, wie es dann ist, wenn man noch einen Stab in seiner Hand hat und das den ganzen Tag. Das ist nicht leicht, das hält man nicht lange durch. Und Mose wusste wahrscheinlich schon, dass er müde werden würde. Deshalb ging er nicht alleine, sondern er nahm sich zwei enge Freunde mit. Einmal seinen Bruder Aaron und den Israeliten Hur, von dem wir aus dem biblischen Bericht nicht allzu viel wissen. Und als Mose dann müde wurde, standen die zwei ihm bei und unterstützten ihn, hier sogar im wahrsten Sinne des Wortes, so gut wie sie es konnten. Nur dadurch konnten sie gemeinsam an diesem Abend sich über den Sieg freuen. Gottes Volk musste lernen, dass es sich gegenseitig brauchte. In Gottes Volk gibt es keine Einzelkämpfer, sondern jeder braucht den anderen. Natürlich, das lehrt die Bibel auch, gibt es unterschiedliche Leiter innerhalb von Gottes Volk, es gibt unterschiedliche Autoritäten. Denn schon das nächste Kapitel, Kapitel 18, macht deutlich, dass selbst ein starker Leiter wie Mose die Entlastung durch andere Mitarbeiter brauchte. Denn alleine kann kein Mensch Gottes Volk führen und leiten. Auch im Neuen Testament wird sehr deutlich, dass die Gemeinde aus vielen Gliedern besteht. Und Paulus benutzt ja dieses Bild von dem Körper an verschiedenen Stellen. Und wir sind alle voneinander abhängig. Paulus, der große Apostel, liefert uns wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, denn er als großer Missionar der Nationen hat die einfachen Christen immer wieder darum gebeten, dass sie auch für ihn beten sollen. In 2. Korinther 1, Vers 11 lesen wir zum Beispiel: Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Oder in Kolosser 4, die Verse 3 bis 4, schreibt er den Christen: Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Und wenn so ein großer Mann Gottes wie Paulus sich nicht zu schade war, andere Christen um Fürbitte zu bitten, dann sollten wir es auch nicht sein. Suche die Gemeinschaft mit anderen Christen, vor allem im Gebet. Das ist das, was wir hier für uns mitnehmen können. Das Gebet ist oftmals mühsam, weil wir von Dingen abgelenkt werden, weil unsere Konzentration nachlässt oder weil wir vielleicht an der Kraft unserer Gebete zweifeln. Deshalb tut es gut, wenn man mit anderen Christen für bestimmte Anliegen, die uns auf dem Herzen liegen, die uns vielleicht besonders auf der Seele brennen, zusammenkommt und mit betet. In der Gruppe oder mit Freunden zu beten, erinnert uns daran, dass wir nicht alleine sind. Wir müssten die Last, die uns auferlegt wurde, nicht alleine tragen und bewältigen, sondern Gott stellt uns andere Menschen zur Seite, damit wir unseren Sorgen, Ängsten und Anfechtungen eben nicht alleine sind. Und wir selber dürfen diese Stütze von anderen Christen auch für uns in Anspruch nehmen und wir selber dürfen auch für andere Christen diese Stütze sein. Wir könnten uns vielleicht hier von Mose ein Beispiel nehmen und unsere wichtigen Gebetsanliegen mit mindestens zwei weiteren Personen teilen, denen wir vertrauen und die bereit sind, mit uns mitzubeten. Achte auch vielleicht bei der Auswahl dieser Gebetspartner oder die dich vielleicht in einem besonderen Prozess, wo du vielleicht einen besonderen Rat und Weisheit brauchst, die dich dabei unterstützen, achte darauf, dass Aaron und Hur auch bereit waren, Mose dort zu helfen, wo er Hilfe brauchte. Ja, sie standen nicht nur rum und haben runtergeguckt, sondern als sie gemerkt haben, Mose braucht uns, da waren sie dort und haben ihn unterstützt, so gut wie es ging. Wenn du vielleicht in einer bestimmten Situation bist, wo du vielleicht keinen Ausweg weißt, wo du Rat brauchst, wo du Führung brauchst, wo du vielleicht ein besonderes Problem mit Anfechtungen, mit Sünde hast, suche dir vielleicht mindestens zwei solcher Personen und bete gemeinsam mit ihnen. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. In 2. Mose 17, Verse 8 bis 16, zeigt oder sehen wir Gottes Volk in der Wildnis. Sie waren noch nicht im verheißenen Land, wo sie Ruhe und Frieden erwartete. Sie waren auf dem Weg dorthin. Und auf diesem Weg hatten sie Kämpfe zu erwarten. Und ohne die segnende Gegenwart Gottes würden sie diese Kämpfe nicht überleben. Das zeigt uns die Geschichte Israel immer wieder ganz deutlich. Doch Gott hatte sie nicht aus der Sklaverei befreit, um sie in der Wüste zugrunde gehen zu lassen, sondern er trug sie durch alle Schwierigkeiten hindurch, die sich ihnen in den Weg stellten. So sind auch wir als Gottes Volk auf dem Weg ins verheißene Land, die ewige Heimat bei Gott. Noch sind wir nicht dort, Und diese Welt ist oftmals für uns Christen ein feindlicher Ort, wo auch wir die segnende Gegenwart Gottes brauchen, und ohne sie würden wir auch unser Ziel nicht erreichen. Ebenso wie Israel Sieg mitten im Kampf erlebte, so dürfen auch wir Anteil haben am Segen Gottes. Doch diesen Segen gibt es nicht losgelöst von Glauben und Gebet. Um erfolgreich unser Leben als Christen zu leben, müssen wir so leben und beten, dass wir mit den Kämpfen rechnen, die auf uns zukommen. Dann haben wir gesehen, dass wir nicht planlos leben sollen, sondern dass wir Gottes Handeln und seine Verheißungen zu der Grundlage unseres Lebens machen sollen. Wir sahen ebenfalls, dass Beten alleine nicht ausreicht, sondern dass wir auf unser Gebet hin aktiv werden müssen, soweit es in unserer Macht steht. Und vor allem brauchen wir die Unterstützung von anderen Christen. Das Leben in dieser Welt bürdet uns so viele Lasten auf, dass wir sie unmöglich alleine tragen können. Und ich wünsche mir für euch, für jeden Einzelnen von euch, wünsche mir für mich, dass wir in der kommenden Woche so leben und beten mögen, dass wir erleben, dass auch Gott uns treu zur Seite steht, solange unsere Pilgerschaft hier auf dieser Erde dauert.
Wir singen das nächste Lied, die 532, Belebt dein Werk, o Herr.